Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, auch im Namen von Alexander Klar. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich, lieber Alexander, dass ich eben, als ich mich auf den Weg machte, um mit dir diesen wunderbaren Podcast aufzuzeichnen, traf ich eine Hörerin, die sagte, Mensch, wenn Sie auf dem Weg zu Alexander Klar sind, ich höre das so gern. Es ist immer so lustig und anekdotenreich und ich schaue mir auch jedes Mal im Internet das Bild dazu an. Ich habe erst gedacht, oh, lustig, anekdotenreich, das ist ja immer schon, wenn jemand nicht launig sagt, das ist schon mal gut. Aber das hat mich doch wieder sehr, das hat mich doch wieder sehr gefreut. Ich warte noch immer auf den Ersten, der sagt, was macht ihr da für einen Quatsch? Aber das ist nach so langer Zeit.
Wir haben vielleicht so viele höfliche Hörer, die sich nur kurzfristig denken und dann, wenn wieder echte Fakten gefallen sind und Inhaltsschwangeres oder unser Parlando eine gewisse Stilhöhe überschritten hat, dann darf man das ja gar nicht mehr. Insofern.
Ah ja, und ich glaube, das wird heute auch wieder. Ich habe ja dir freie Wahl gelassen und das habe ich jetzt davon. Nein, du hast ein Bild mitgebracht, wo ich im ersten Moment dachte, stopp, das haben wir schon mal gehabt. Aber das kann nicht sein. Das war das Erste. Und das Zweite dachte ich, stopp, das ist ja gar kein Bild. Es ist ein Foto von irgendwas. Also ich dachte, du hast mir jetzt sozusagen...
Es ist eindeutig Öl auf Leinwand. Es ist fantastisch gemalt, wenn du
es darauf... Ich dachte im ersten Moment einfach so, jetzt ich bin da. Also was sieht man? Man sieht den Blick in eine Kirche, in eine sehr große Kirche, in eine Kirche, mit weißen, großen, gigantisch großen Säulen, wo das Licht so durch diese typischen Kirchenfenster reinfällt. Und man sieht auch, wie groß diese Kirche ist, weil natürlich, ich weiß, dass Menschen immer so ein bisschen ein guter Gradmesser sind. Und die Menschen, die da zu sehen sind, sind im Verhältnis zu den Säulen, zu der Höhe dieser Kirche wirklich winzig. Also das ist ein gigantischer Bau. Und natürlich ist mir sofort aufgefallen, dass in dieser Kirche nicht nur Menschen sind, da hinten, in der Mitte eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Die Mutter hält die Tochter an der Hand und die gucken sich den Altarraum an, sondern in dieser Kirche, und das habe ich noch nie gesehen, das macht das Bild sehr charmant, ist ein Hund. Und nicht ein Hund, darf man Hunde mit in Kirchen bringen? Ich weiß es gar nicht, nein.
Damals hat man. Es gibt ganz viele Kircheninterieurs, wo man sehr viele Hunde sieht. Hunde waren ständige Begleiter des Menschen.
Aber wie ist es eigentlich heute? Darf man den Hund mit in die Kirche nehmen? An der Leine wenigstens doch? Nee.
Du würdest wahrscheinlich komisch angeguckt werden. Also im Museum ist es so, wir erlauben Hunde, die Hilfsarbeiten tätigen. Und es kann natürlich sein, dass der eine oder die andere Besucherin in einer Tasche heimlich einen Hund mitführt, den wir gar nicht mitbekommen, weil nur der Kopf rausspitzt. Habe ich auch schon erlebt. Ich hatte mal einen Gast bei einer Eröffnung, hat sich da reingeschlichen, grinste die ganze Zeit so breit und irgendwann hat er mal das Geheimnis gelüftet. Dann guckt er so ein Pinscherchen aus seiner Handtasche raus und dann sagte, sie schmeißen jetzt aber nicht mehr raus. Ne? Weil der aber irgendwie schon so in der Ausstellung sich gesagt hat, hey, wenn ihr Hund sich weiterhin so nett verhält, dann soll er Bilder gucken dürfen.
Was spricht denn eigentlich gegen Hunde in der Kunsthalle?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich gar nichts. Vielleicht ist das auch so eine, ich habe das noch nie hinterfragt. Das kann sein, das stammt noch aus irgendeinem Ordnungsparadigma, das wir längst nicht mehr teilen. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Die tragen auch keine Milben rein, die ein Bild krank machen. Also es gibt eigentlich... glaube ich, kein Grund. Ich müsste vielleicht mal unsere Restauratorin fragen, ob die vielleicht dann doch einen wissen, den ich übersehe.
Also bringen Sie Hund. Aber hier ist ein Hund, ganz niedlich ein Hund. Sitzt da, kniet da, er sitzt da und zwei Männer knien. Und ja, was machen die da? Man würde denken, sie knien auf diesem Boden und man würde, einerseits könnte es sein, dass sie irgendwie an den Fliesen was reparieren. Irgendwie was restaurieren oder vielleicht malen sie die Fliesen ab. Ich weiß nicht. Dahinter
steht arbeiten.
Sie arbeiten. Auf jeden Fall steht ein Junge, der guckt ihnen zu. Daneben sitzt eine Frau, die hat ein Baby auf dem Arm und stillt es offensichtlich gerade. Dahinter sind wieder, ich würde auch sagen, zwei Männer, die irgendwie arbeiten. Also es ist so eine Mischung aus dreien, die gucken. Der Junge, was ich glaube? Ich glaube, der Junge, der den beiden Männern auf den Knien und dem Hund zuguckt, der gehört zu der Familie. die da hinten sich, so dem Vater, Mutter, Tochter, der ist nur kurz weggelaufen. Und man guckt, was machen die da
eigentlich? Nee, das kann ich dir sofort widerlegen. Das kannst du dir selber widerlegen, wenn du ihre Kleidung anguckst. Das hatten wir schon mal, erinnerst du dich, bei dem Wintervergnügen, da war auch ein Junge, der war dezidiert anders gekleidet als das Paar daneben. Und damit konnte man klar sagen, die gehören nicht zueinander.
Stimmt, du hast recht. Jetzt, wenn man es groß macht, die Familie ist deutlich eleganter gekleidet. Das sind keine Arbeiter. Oben, ganz oben, auch zentral, ist so eine schwarze, große, heute würde man, weißt du, wenn man so in so Fußballstadien oder Hallen, so eine Arena, so eine Tafel, die wird damals noch nicht elektronisch gewesen sein, aber so eine Tafel vielleicht von der Wand hängt, wo man vielleicht was draufschreiben konnte, die man vielleicht runterlassen konnte, wo man verschiedene Liedtexte, also die Hinweise auf die Liedtexte reinschreiben konnte. Und das Bild schließt halt oben ab mit so einem Bogen. Das heißt, der Betrachter ist so in irgendeinem Eingangsbereich. Es ist ein eindrucksvolles Bild. Man sieht noch ein paar Fahnen, die da aufgehängt sind. Was sind das für Fahnen? Sind das das sind irgendwelche Fürstentümer. Ja, so weit. Es scheint mir, es muss ein riesiges Bild sein, weil da so viel drauf ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt sagst, das ist irgendwie 60 Zentimeter hoch und 20 Zentimeter breit oder so.
Nein, es ist annähernd doppelt so groß. Es ist 125 Zentimeter hoch und 89 breit. Also nicht riesig, aber der Bildgegenstand oder der Inhalt ist tatsächlich monumental. Und tatsächlich, eins hast du vielleicht noch nicht gesagt oder weiß nicht, ob einem das auffällt. In Wirklichkeit stündest du da, würdest du nicht mit deinem bloßen Auge das alles auf einen Blick sehen. Du würdest also nicht, du müsstest den Blick schweifen lassen von unten nach oben.
Absolut.
Dieses Bild macht etwas, was das normale Auge nicht kann. Es ermisst die gesamte Höhe dieser nicht eben niedrigen Kirche. Und der Standpunkt ist, du bist in einem Seitenschiff. Also du bist, das ist auch ganz interessant, bis dato hat man gerne, wenn man eine Kirche in ihrer Pracht zeigen wollte, dann hat man natürlich die Perspektive gewählt, die der Eintretende sieht. Du kommst durch das Hauptportal und dann siehst du die gesamte Länge des Schiffs hinab auf den Altar. Dieser Altar hier ist übrigens kein Altar, sondern ein Memorialbau, ein Erinnerungsbau an Wilhelm von Oranien. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Das ist, ich habe noch nicht gesagt, was es ist, ne? Das sollte ich vielleicht mal.
Aber trotzdem, eine Sache, das ist interessant, weil ich ja gesagt habe, ein Altar. Das ist natürlich klar, es kann nicht der Hauptaltar sein, weil der Hauptaltar wäre nicht hinter so Säulen versteckt. Ne? Der Hauptaltar wäre immer etwas, was so auf so einer langen Linie hinführt.
Ja, wobei, der ist ja nicht versteckt, sondern der Betrachterstandpunkt ist an einem unorthodoxen Ort. Der hat sich ins Seitenschiff begeben. Der Altar, also dieses Grabmal ist tatsächlich an der Stelle, wo bei einer vernünftigen Kirche eigentlich schon der Hauptaltar sein würde. Ich unterstelle mal, der Hauptaltar ist noch ein Stück rechts von uns in Richtung eines möglichen Querschiffes. Ich war noch nicht in dieser Kirche. Das ist die Nieuwe Kerk, die neue Kirche in Delft. Eine kathedralgroße Kirche in der holländischen Stadt Delft. Der Maler heißt Gerard Hooggeest, der sich mit diesen Kircheninterieurs einen Namen gemalt hat. Und
das ist schön, übrigens eine schöne Formulierung. Das hast du zum ersten Mal gesagt, einen Namen gemalt hat, statt gemacht hat. Ah, sehr gut.
Ja, ja, der hat das hat mal
ein leichtes Merken.
Genau, ich glaube, diese Perspektive hat nach meiner Erinnerung sogar einen Namen, die er quasi geprägt hat. Das ist, glaube ich, in Delft entstanden. Und ich erinnere mich irgendwie vage, Delfter Kirchenstück oder so ähnlich heißt das. Die ungewöhnliche Wahl des Standortes wird ja noch betont, tatsächlich durch das, was du da gesehen hast, nämlich oben. Wenn du genauer hinguckst, dieses hängende Stück Fläche ist, das kann ich dir genau erklären, wenn du genau hinguckst, siehst du sogar rechts an dem hängenden Stück Fläche so eine Art Auskragung und dann ahnst du langsam, da vorne hat das einen Rahmen und du siehst auf die Rückseite eines Gemäldes, eines großen Holzgemäldes.
Ah, man sieht das von hinten sieht das aus.
Das hängt zwischen den beiden Säulen an den Zugankern, die du da oben siehst, diese Metallstücke, die oberhalb der Kapitelle entlanglaufen. Das sind Zuganker. Das kennst du zum Beispiel, wenn du in Venedig die ganz großen Kirchen anguckst. Die haben ja alle sind ja auf einen Sand gebaut und deswegen das Fundament nicht so richtig tragkräftig. Deswegen haben die in dieser Höhe immer so metallene Zug, also Zuganker ist das Ding, was direkt in der Wand ist. Das sind metallene Verbindungsstreben, die Arkadenbögen zusammenhalten. Weil der Sandboden, wahrscheinlich auch in Delft, das ganze Ding nicht alleine halten würde, muss es in dieser Höhe nochmal eine Binnenstruktur geben. Das siehst du überall. An all den Arkaden im Bild siehst du diese metallenen Querstreben.
Aber da frage ich mich jetzt, warum malt man das dann von diesem Standpunkt aus, wenn man dann ein Bild, ein Gemälde von hinten hat und man praktisch nur... Ja, den Hintergrund sieht so ein bisschen, wenn du hast recht, je dichter man rangeht, das ist wie so ein Stück Terrasse, weißt du? Ja. So ein bisschen wo so ein paar Holzbohlen sind. Warum malt er das? Eigentlich ist das ja jetzt verstört. Das ist ja dann irgendwie, schön ist es ja nicht von hinten.
Ja, oder es ist genial, weil es bringt dieser unglaublich, also diese weihevolle Atmosphäre einer Kirche wird konterkariert und ganz absichtsvoll, indem es eben, du trittst halt durch eine Seitentür ein und nicht durch die Haupttür, was dir oft geschieht und du wirst tatsächlich du bist der Hauptdarsteller in dem Bild. Die Betrachtende ist hier der, die blickt. Und was du vor dir siehst, und das ist das Tolle an der Malerei, da könnte ich ja jedes Mal vor Freude durchdrehen. Wir gucken hier gerade mit dem Blick von 1650. Das Bild ist 1650 gemalt und ausgestellt und verkauft worden. Und wir treten hier ein und wir sehen, das ist also das Bild behauptet das und löst das ein, dass diese Szene hat es gegeben. Da stand der Maler Hoke Geest und hat für sich im Skizzenbuch montiert, eine Gruppe von zwei Männern arbeiten am Boden. Ein Hund und ein Kind betrachten sie dabei. Links sitzt eine Frau an der Basis der Säule. Hinter der Frau arbeiten, glaube ich, zwei Männer an dem Gitter. Die sind auch eher Arbeiter. Und dann hast du dieses Paar mit dem schön gekleideten Mädchen, die vor dem Grabmal Wilhelms von Oranien sich unterhalten, betrachten. Und dann siehst du rechts, glaube ich, ist das noch ein Bettler, der lehnt dann an einer der hinteren Säulen.
Wo siehst du einen Bettler? Ich sehe was.
Hinter der Hauptsäule.
Und der ist aber dann nur noch, der ist ja nur noch so angedeutet, ne? Das kann.
Also, dass es ein Bettler ist, nehme ich wahr, weil der so, der verbringt ja so mehr Zeit. Der steht da und der steht da wahrscheinlich länger. Deswegen, also.
Aber in der Dimension ist dieser Bettler ja so klein. Wie groß ist denn diese Kirche?
Das ist eine Kathedrale. Du guckst einmal quer durch das Hauptschiff durch. Wow. Und du siehst, also ich würde sagen, wir sind im hinteren Bereich des Chores. Da sind gerne mal Grabmäler, da sind Stiftergrabmäler. Wilhelm von Oranien ist ja der Mann, der sich vom Freund Spaniens, also kurzer Exkurs in die Geschichte, Holland löst sich aus der burgundischen spanischen Herrschaft mit Wilhelm von Oranien auf dem Rücken des aufkeimenden Protestantismus. Der Wilhelm von Oranien ist so ein, ich weiß nicht, ob das böse ist, wenn ich sage Wendehals, der war Statthalter Philipps, seines Vaters, Karls des Fünften. Und als dann der Sohn Philipp der Zweite ans Ruder kam, hat er sich von den Spaniern abgewandt und er ist der Vater der holländischen Widerstandsbewegung. Und das ist der Wilhelm von Oranje, da kommt auch das Orange her. Die Oranje kommen lustigerweise aus, ich glaube, Nassau oder Hessen. Also ich müsste noch viel mehr wissen über die, als ich sowieso schon nicht weiß. Und der ist auch ermordet worden von irgendeinem fanatischen Katholiken und hat dann dieses sehr prächtige Grab, was dann offensichtlich so eine Art Freiheitsmonument geworden ist. Aber das ist gar nicht die Geschichte dieses Bildes. Dieses Bildes hat das ja schon eingemeindet. Das ist ein ganz normal, da gehen die Leute als Touris hin. Wir sind auch schon 100 Jahre nach seinem Tod oder 75 Jahre nach seinem Tod. Also alles irgendwie schon uralte Geschichte. Holland ist frei, ist mittlerweile Kolonialmacht. Spanien ist in weiter Ferne. Krieg ist in weiter Ferne. Und das Bild ist ein echtes Virtuosenstück, ein Schaustück, ein Prachtstück, gemalt für einen boomenden Kunstmarkt voller Kenner, die gerne erfreut werden wollten, die überrascht werden wollten, die gar keine Lust darauf hatten, so ein simples Stück von Zentralperspektive nach hinten zum Altar, sondern die wollten kleine Legenden, Anekdoten, die wollten das realistisch, aber narrativ.
Das heißt, das alte Thema in der Kunst, egal in welcher Kunstform, um dann erfolgreich zu sein und aufzufallen, musst du was? Entweder musst du etwas viel, viel besser machen, was jemand anders schon gemacht hat, also den 100. Krimi schreiben, aber so gut, dass der noch besser ist als die 2000, die davor waren. Genau. Oder du musst etwas machen, was noch nie jemand gemacht hat. Die zweite Variante ist die erfolgversprechendere, oder?
Ich glaube, niemand intendiert das eine oder das andere. Also wir bauen ja immer auf etwas auf. Und ich glaube, die erfolgreichen, künstlerisch erfolgreichen oder überhaupt innovativen Menschen haben das Alte vollkommen internalisiert, die wissen einfach, so geht's, möchten aber darüber hinaus. Also man hat ja auch, ich erinnere mich, das letzte Mal, du hast ja irgendwie erzählt, wenn du deine Ansprache, wen ist das, dein Festvortrag, deine Jahresrede zum Auftakt hältst, hast du ja im Endeffekt auch den Ehrgeiz, relativ schnell dein Publikum zu packen, und du zählst die Sekunden, bis du qua Lacher weißt, du hast sie in der Hand. Dazu muss man natürlich wissen, wie geht das Packen, wie spricht man an. Das ist ja, überträgst du jetzt aufs Malen, der weiß genau, was er können muss. Er muss zum einen diese fantastische Perspektive überstrecken. Dazu gehört der Kunstgriff, dass er etwas malt, was das Auge eigentlich so nicht sehen kann. Und das nächste ist, er packt in diese steinerne Monumentalität ganz kleine Szenen. Die beiden Herren, die da arbeiten am Boden, die irgendwas polieren und ich weiß nicht, was der Hund daneben sitzt. Dieser Kontrast, das ist das, der das Bild lebendig macht und gleichzeitig aufsehenerregend. Und dann die Geschichte von Wilhelm von Oranien, das ist ein Nationalheiliger. Also das ist, keine Ahnung, ich versuche gerade, was wäre ein Äquivalent zu unserer Gegenwart, ein hohes Thema, verpackt in Narrativ. Der Willy Brandt fällt nieder an dem Mahnmal, eine Ikone, und das gibst du wieder in einer adäquaten Weise, indem du auf das Thema rekurrierst, was jeder kennt. Keine Ahnung, du kolorierst den Willy Brandt und machst noch irgendwie drei Rosenstreu. Ach, das ist blöd, ich bin kein Künstler. Aber weißt, was ich meine? Du greifst das, was alle erkennen, und überhöhst es.
Genau, aber das ist ja immer interessant, zu sagen, warum ist manche Kunst erfolgreich und manche Kunst nicht? Weißt du, ich hab mal ein Buch geschrieben, das hieß Mit 80 Ängsten um die Welt. Da ging es um jemanden, nämlich um mich, der große Angst vor Reisen hat. Ne? Das Buch ist rausgekommen und ich fand, es war auch ganz nett geschrieben, und es hat sich quasi nicht verkauft. Ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später kommt ein Buch raus, das heißt Mit 80 Ängsten um die Welt. Es geht um jemanden, der Angst hat, wenn er verreist. Verkauft sich 80.000 Mal. So, und das ist ja
Kopie?
Nein, das ist einfach natürlich, es passiert hier immer das gleiche, also es passiert doch eigentlich immer wieder dasselbe. Jemand malt ein Bild, dann malt ein anderer ein Bild, ein nächster malt ein Bild, jemand schreibt ein Buch, der nächste schreibt ein Buch und so weiter. Wenn man sich die Frage stellt, zum Beispiel, warum gibt es so viele Podcasts? Die Frage, die oft gestellt wird, es gibt so viele Podcasts. Weißt du, wie viele Podcast-Reihen es in Deutschland gibt, deutschsprachige? Also nein. Es gibt unsere und dann noch 69.999.
Wahnsinn.
Also nicht einzelne Folgen, sondern 70.000 Reihen. So. Und dann fragt man sich, warum gibt es denn eigentlich so, wer soll es denn hören?
Aber es ist das 80 Millionen, nein, wie viel deutsch sprechende Menschen gibt es auf der Welt?
Mehr, 150 Millionen. Genau, aber das Gleiche ist halt mit, natürlich gibt es immer wieder neue Bücher und es gibt immer wieder neue Kunstwerke. Aber die Frage ist ja, deshalb fand ich das gerade so interessant. Wo setzt man an bei der Kunst? Auf etwas Bekannten? Ja. Aber reicht das? Nein.
Also das Interessante ist ja, ein Kunstwerk hat auch immer eine Karriere. Zum Beispiel kannst du gar nicht sagen, bloß weil etwas beim Herauskommen erfolgreich ist, muss das nicht noch 100 Jahre später erfolgreich sein. Es gibt unendliche Geschichten von Kunstwerken, die zu Lebzeiten fantastisch berühmt waren und wir wissen heute nichts mehr davon. Und umgekehrt lebt die Kunstgeschichte von diesem Mythos, dass plötzlich jemand entdeckt wird, Caspar David Friedrich, haben wir ein paar Mal gehabt, 50 Jahre tot, kein Mensch interessiert sich für ihn, und plötzlich taucht Lichtwag auf und sieht das und ist Donner geschlagen und sagt, boah, das muss ich der Welt zeigen. Und dann beginnt eine Karriere sondergleichen, sogar eine Doppelkarriere bis heute. Mona Lisa, Da Vinci. Da Vinci war zu Lebzeiten angesehen, wurde auch, glaube ich, von Vasari als Urgenie bezeichnet. Aber dann war lange nichts los. Seine Nachfolger waren deutlich erfolgreicher. Raphael, ganz hochgehypt, Da Vinci nicht so. Und plötzlich im 19. Jahrhundert beginnt die Mona Lisa eine Karriere als literarische Figur, als dieses die Legende von dem Lächeln, das man nicht entziffern kann, was ich nicht genau verstehe, warum das wohl so ist. Das ist irgendwie ein Nicht-Lächeln, aber auf einmal wird die berühmt. Lange nach seinem Tod, 400 Jahre nach seinem Tod. Und dasselbe, das, man weiß es ja nicht. Du weißt ja nicht, ob nicht plötzlich jemand etwas entdeckt, was 50 Jahre lang niemand entdeckt hat. Und dann, also diese doppelten Dinge können einem Kunstwerk passieren.
Und das Interessante ist ja dann, dass man sich fragt, also erstmal ist es eine beruhigende Nachricht, wenn man sagt, vielleicht bin ich jetzt nicht erfolgreich, aber vielleicht ist das, was ich jetzt mache, in 300 Jahren der letzte Schrei. Dann kriege ich es vielleicht nicht mehr so intensiv mit, aber das ist und das andere ist ja ein Beispiel von Caspar David Friedrich. Wer ist denn eigentlich derjenige, der Künstler? Ist vielleicht auch der Künstler der Lichtwag gewesen? Der ist wieder, also das ist ja dann immer so, ist es dann so eine, also es gehört ja immer einer, das ist interessant übrigens in allen Bereichen auch so, es gehört ja einer der das Kunstwerk macht, aber auch einer, der es irgendwie entdeckt und ans Licht genau. bringt oder daran glaubt.
Und jetzt kommt das Museum ins Spiel. Das ist ganz interessant. Mein sehr kluger, gewaltiger Vorgänger Uwe Schnede hat mal in einem Interview sinngemäß gesagt, ein Museum, das ist so eine Art Batterie oder etwas, wo man etwas lagert und dann guckt man immer wieder neu drauf. Und tatsächlich immer so alle zwei Kuratoren oder Direktorinnen-Generationen guckt man wieder neu ins Lager und denkt sich, holla, ist das interessant. Also in meinem Fall DDR-Kunst, die gesammelt wurde, aber irgendwie im Depot verschwand, habe ich ja als allererstes mal in der Ausstellung, in meiner ersten Ausstellung hier gehängt, weil ich so fasziniert davon war und fand lauter Sachen, die das wurde halt spekulativ gekauft. Lagerte wurde von den unmittelbaren Nachfolgern für absurd erklärt und dann guckt jemand anders drauf. Und das ist der Wert des Museums. Wir haben dieses riesige Lager, von den Sachen, die ich jetzt kaufe, mag ich ehrlich gesagt keine so richtige Prognose abgeben, was ihre Karriere sein wird. Es gibt ein paar Sachen, für die fühle ich heftig, die versuche ich natürlich zu lancieren, wo ich sage, Leute, das müsst ihr doch auch sehen, das ist unglaublich gut. Aber A, so viel Macht habe ich gar nicht, andere Leute zu überzeugen, etwas gut zu finden. Und B, vielleicht stehe ich alleine da, aber vielleicht ist auch tatsächlich so, vielleicht liege ich falsch, kann auch passieren. Und dann passiert aber irgendwie vielleicht mal was, wo via Instagram jemand fotografiert das, so und so viele Leute liken das, es wird viral und dann wollen alle Leute wissen, was ist das für ein Bild? Und da ist die Karriere.
Aber das ist ja interessant übrigens, dass das niemand vorhersagen kann, ne? Niemand, also selbst jemand, der sich so gut, also selbst jemand, der seit 100 Jahren Bücher macht oder der sich seit 100 Jahren übertrieben, aber seit 30 Jahren im Buchgeschäft ist, kann nicht sagen, das Buch wird ein Bestseller. Er kann sich auch irren. Jemand wie du, der Bilder kauft, kann sagen, das wird irgendwann mal ein großartiges Bild. Er kann sich aber auch irren.
Naja, es ist ja auch so, du musst dir deine Kriterien betrachten. Es gibt ja auch Kunst, die ich sammle, obwohl ich sie nicht verstehe oder sogar ärgerlich finde. Also es gibt, ich sag jetzt nicht wer, aber es gibt ein paar Künstler, die ich sammle, wo ich beim ersten Mal hingucken gedacht habe, nee, das ist ja irgendwie aberwitziges Zeug. Und wo auch noch Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das würde ich nicht kaufen. Und da ist aber so, wenn eine heftige Abwehrreaktion auf etwas ist, dann werde ich neugierig, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Ich werde dann einfach, dann werde ich wieder borst und denke mir, stopp.
Aber du kaufst dann gegen den eigenen Willen sozusagen?
Ich kaufe ein bisschen gegen den eigenen Instinkt oder gegen den eigenen Geschmack. Nein, der Instinkt sagt, also wir können ja gerne das nächste Mal so ein richtig, also mal was ganz Widerborstiges uns angucken und dann können wir drüber sprechen, was für eine Prognose wir dem geben. Also es ist so, ich sehe etwas und sage, oh, das ist striking, das packt mich und ich kann nicht sagen, warum. An für sich muss ich sagen, das ist albern oder irgendwie, keine Ahnung, ich wüsste nicht genau warum. Aber dann denke ich mir, das ist, ich quäle mich mit meiner Sehgewohnheit. Und das Wichtigste ist ja, dass ich mir vorstellen muss, das ist in 20 Jahren anders. Die Sehgewohnheiten werden vollkommen anders sein. Und das muss man mit reinberechnen. Aber man kann natürlich nicht treffen. Man weiß ja nicht, was. Und man weiß auch nicht, was wird die Sehgewohnheiten prägen in 20 Jahren. Welche Sachen, die jetzt hip sind, werden bewirken, dass in 20 Jahren etwas so mega hip ist, dass es die nächsten 500 Jahre hält.
Und wenn du es dann, aber wenn du es dann vor 20 Jahren nicht gekauft hast, nützt es dann auch nichts.
Genau. Also der Grund, warum ich relativ viel überwiegend Gegenwartskunst kaufe, ist, weil ich mir sage, das bringt doch nichts, dass ich jetzt Millionen an Mitteln verschwende, von dem nicht vielen Geld, was ich zum Kauf habe, in Dinge, von denen ich auch ausgehen muss, dass sie eigentlich überteuert sind, weil sie einfach nur marktgetrieben teuer sind. Aber möglicherweise, es gibt wahnsinnig viele Künstler, die zu ihren Lebzeiten irrsinnige Summen verdient haben, von denen halten wir heute gar nichts mehr. Und diese Gefahr möchte ich ungern erliegen. Deswegen investiere ich lieber in Gegenwartskunst. Das ist deutlich weniger Nullen dran. Und durch die schiere Menge, die ich dann erwerben kann und die Breite und also mal auch ein bisschen durch die Geschichte, die ich damit erzähle, ist eine faire Chance, dass das einschlägt und bei jemandem, der das dann aufgreift, weitergetrieben
wird. Aber das Coole ist natürlich, das ist bei einer Tageszeitung leider anders, dass du immer sagen kannst, ja, Leute, das ist vielleicht heute noch nicht gut. Aber in 30 Jahren werdet ihr sagen, boah, der Klar damals, der hat genau den richtigen Riecher.
Jetzt gehabt. Sind wir beide ja so, also ich versuche mich immer ein bisschen
jünger zu machen.
Reden. Ich könnte, glaube ich, in 30 Jahren, wenn ich etwas über 80 bin, ist eine faire Chance, dass man mal ein bisschen evaluieren kann, was da war. Ich bin total neugierig, was wir drei, wir können den Podcast ja wieder aufgreifen in 30 Jahren, wenn wir Lust auf Arbeit haben. Und dann wird sich schon etwas weisen. Also heute, wenn ich jetzt 30 Jahre zurückblicke, dann klärt sich sehr vieles. Dann weiß man, was war ein Hype, was war interessant. Und dennoch ist es so vieles, was Uwe Schnede gekauft hat in den 90er Jahren, ist immer noch so, dass man denkt, das ist ein kleines Wagnis, aber warum nicht? Und dann, nach 30 Jahren, kann es plötzlich passieren, dass Leute das aufgreifen und sich und das eine Karriere bekommt. Und das versucht man halt immer wieder und schaut, hier, ich lege euch was vor, was haltet ihr davon? Ja, es ist ein schönes Spiel und ja gut, der Tod kommt irgendwann dazwischen, aber dann werden halt unsere Enkel entscheiden, was soll's.
Und das ist, und so sind wir von diesem wunderbaren Kirchenbild, ja, aus Delft, wieder Wahnsinn, wo wir immer hinkommen. Nächste Woche, brauchen wir nächste Woche schon sowas, wo so ein Bild, wo man nicht weiß, oder machst du nächste Woche nochmal?
Nee, wir können gerne mal was crazy, contemporary. Ich eröffne jetzt nächste Woche auch eine Ausstellung mit ganz, ganz harscher, gegenwärtiger Malerei, die ich aber sehr lustvoll finde. Und ich könnte mal das Cover-Motiv mitbringen, wenn du Lust hast.
Dann machen wir das Cover-Motiv. Bis nächste Woche. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.